Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich zu Gast bei Franz Xaver Gernstl im wunderschönen Unterföhring bei München. Hallo lieber Herr Gernstl, guten Tag.
Servus.
Herr Gernstl, ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch eine Reportage von Ihnen, mit Ihnen, die ich zufällig im Fernsehen gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, wer solche Reportagen in dieser Qualität, in dieser Art macht, der muss seinen Beruf wirklich lieben, wirklich gerne machen. Und dann habe ich Ihnen spontan eine E-Mail geschrieben und Sie haben gesagt, ja klar, komm vorbei, Glückfinder-Interview gebe ich gerne. Vielen lieben Dank.
Ja.
Für meine Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, Sie sind Produzent und Filmemacher. Sie haben Ihre eigene Produktionsfirma, die Firma Megahertz.
Mhm.
Und Sie produzieren ganz viele Formate für Fernsehsender.
Gemischtwarenladen, ja.
Und unter anderem ein Format ist Gernstls Reisen, kann man glaube ich sagen.
Gernstl unterwegs hieß unterwegs. Es ursprünglich. Und dann gab es mal einen Kinofilm, den haben wir dann Gernstls Reisen genannt. Es ist unter unterschiedlichen Namen, taucht es immer wieder auf. Es, manchmal heißt es Gernstl unterwegs und letztes Jahr habe ich eine Reihe gemacht, die hieß Gernstls kulinarische Ermittlungen.
Aha, was es damit auf sich hat, da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zurück.
Genau.
Und in diesen Reisen setzen Sie sich sozusagen ins Auto, gemeinsam mit einem Tonmann und einem Kameramann.
Mhm.
Und ich will es jetzt mal ganz laienhaft formulieren, denn so habe ich es wahrgenommen, Sie fahren einfach mal drauf los, schon mit einem groben Ziel, aber was genau passiert, wissen Sie vorher nicht, und bringen und fangen das Leben ein. Ja. Das ist mein Eindruck, wie es wirklich ist.
Ja. Ziel wäre jetzt übertrieben, es ist in der Regel der Weg, den wir haben. Also die meisten, die allererste Geschichte, die wir gedreht haben, das war 1983. Da ist es uns mühsam gelungen, einen Redakteur vom Bayerischen Rundfunk davon zu überzeugen, dass es eine gute Geschichte ist, ein Team loszuschicken und zu sagen, fahrt's mal los und dreht's irgendwas. Das ging erst schlecht, weil man kann sowas schlecht im Projektplan schreiben, das ist immer lange geplant, so eine Fernsehsendung. Und dann haben wir schwer gegrübelt, dann ist meiner damaligen Freundin ein schöner Titel eingefallen, nämlich 10 Grad östlicher Länge.
Mhm.
Der geht vom Allgäu bis zur Ostsee hoch in Deutschland.
Mhm.
Und dann hat man einen Titel und dann konnte man das Ding plötzlich im Projektplan schreiben und es gab einen waghalsigen Redakteur, der uns Geld gegeben hat und hat gesagt, okay, jetzt probiert es halt mal. Wird schon sehen, dann so nach 2 Folgen, dann seid ihr in der zweiten Tankstelle beim zweiten Bauern und dann wird's Fahrt werden. Aber es hat funktioniert und jetzt mache ich seit mittlerweile 32 Jahren immer wieder den gleichen Film und keiner merkt's.
Nicht verraten.
Ja, ja.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie kam es dazu? Also waren Sie schon als Kind jemand, der gesagt hat, ich will später mal zum Fernsehen, ich möchte mal Filme machen, oder waren Sie einfach interessiert? Wie wurden Sie, was Sie sind?
Also wenn ich ganz früh anfange, soweit ich mir entsinne, es war, als ich so 5, 6 war, oder vielleicht war ich auch schon 7, 8, gegenüber eine schöne Baustelle, wurde eine Tankstelle gebaut, eine Esso-Tankstelle. Und ich habe immer fasziniert über die Straße geschaut und bin dann drüben rumgestanden, ich wollte Baggerführer werden. Das war immer so mein größter Wunsch. Zwischendurch gab es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Wunsch, Gangster, Bankräuber oder weiß gar nicht, was ich alles noch so vorhatte. Na jedenfalls, Filmregisseur war nicht mein Plan.
Mhm.
Ich habe dann so aus pragmatischen Gründen und weil mein Vater irgendwie ein erfolgloser Unternehmer war und meine Mutter sehr nervös war, als ich dann mit der Schule fertig war, habe ich ihr zuliebe Bankkaufmann gelernt. Was Gescheites. Hab's da auch irgendwie zu Ruhm und Ehre gebracht, habe noch eine Auszeichnung von der Staatskanzlei, weil ich ein guter Lehrling war. Aber die Sache war mir so zuwider, das waren so die Anfänge der Hippie-Zeit irgendwie. Mhm. Und meine Freunde alle mit langen Haaren und Bärten und ich mit dem scheiß Anzug. Alles war mir so peinlich, dass ich nach der Lehre den Beruf aufgegeben habe. Ich habe Zivildienst gemacht und da sind mir dann zwei Filmemacher untergekommen in Rosenheim, die einen Film über die Jugend in Rosenheim gemacht haben und ich bin da mitgelaufen, weil ich bei der Jugendpflegestelle gearbeitet habe. Das ist eine tolle Sache, was die da machen. Und die haben mir aber gesagt, nee, geh nicht auf die Filmhochschule, das sind nur Berufsabbrecher, die nichts drauf haben. Das kannst du sparen, da brauchst du nicht. Und dachte mir, was mache ich jetzt? Und dann habe ich Sozialpädagogik studiert. Das kam damals so in Mode und war ein bequemes Studium. Das habe ich dann auch absolviert und da gab es so eine Abteilung Jugend- und Erwachsenenbildung und da gibt es ein Institut für, wie heißt das, Jugendfilm, Fernsehen hieß das damals. Da bin ich da so reingerutscht und habe dann angefangen, Filmkritiken zu schreiben. Also ich habe mich schon immer für Film und Fernsehen interessiert, aber nicht so zielstrebig darauf hingearbeitet. Und irgendwie nach dem Studium ist es mir dann gelungen, eine Hospitanz beim BR zu kriegen. Das sind 3 Monate, wo man halt so zuschaut. Das war eigentlich meine ganze Ausbildung. Wow. Damals ging das noch so, ja. Dann bin ich ein bisschen rumgehampelt, so als Reporter fürs Kinderprogramm und durfte sehr schnell meinen ersten Dreiviertelstundenfilm für die ARD machen. Das wäre heutzutage eigentlich nicht denkbar. Also wenn bei uns jetzt einer in die Firma kommt, der muss erstmal Frondienste leisten, Volontariat, erst ein Praktikum, Kaffee kochen, Klump aufräumen, dann muss er ein Volontariat machen und dann darf er vielleicht, muss aber schon studiert haben, und dann darf er vielleicht mal sein erstes 5-Minuten-Filmchen machen. So, bis man 3/4-Stunden-Film für die ARD machen darf heutzutage, da vergeht viel Zeit und man muss sehr viel Glück haben. Also mir ist es quasi in den Schoß gefallen und der ist dann ganz gut geworden, der Film. Ging es um einen, wie hieß die ersten 4 Wochen? Ein Film ging um einen Typen, der zur Bundeswehr kam, ein Film um einen Typen, der zum Zivildienst angefangen hatte. Und der Redakteur, das war ein lustiger Typ, der hat gesagt, du bist aus Zivildienst gemacht, du hast keine Ahnung von der Bundeswehr, also machst du den Bundeswehrfilm. Und ich finde, es ist immer noch ein gutes Rezept, wenn man von einer Sache wenig Ahnung hat und darüber einen Film macht, weil dann kann man authentische Fragen stellen, wie sich ein Mensch, der auch keine Ahnung hat, was vielleicht der durchschnittliche Zuschauer ist, die Fragen, die würde der vielleicht auch stellen. Also so ging es dann und dann ging es so einige Jahre dahin und dann hat mich irgendwann mein Redakteur so ein Abteilungsleiter gefragt, was willst du denn eigentlich machen? So hat ein paar Filme gesehen, die ihm gefallen haben. Dann habe ich gesagt, eigentlich würde ich gerne rumfahren und drehen, was mir unterkommt. Und das war dann die Geschichte. Und so kam es dann dazu. Und dann hat man das Projekt auf die Beine gestellt, das erste 10 Grad östlicher Länge, schnurstracks durch die Republik hieß es. Da ist mein Name noch nicht aufgetaucht im Titel. Das ist uns erst sehr viel später aufgefallen, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist, um da eine Kontinuität zu zeigen. Und das sind dann ursprünglich, waren geplant 4 schöne lange Filme für die ARD. Am Ende sind es, weil wir so langsam gefahren sind, diese 800 Kilometer, sind es 9 einstündige Filme geworden. Die ganz gut geworden sind und dann durften wir weitermachen. Und dann ja so in unterschiedlichen geografischen Konstellationen, also da sind wir den 10. Längengrad entlang gefahren und dann gab es ein anderes Ding, da sind wir dem 51. Breitengrad entlang, das war nach der Grenzöffnung, da sind wir von Aachen bis Dresden und haben dann Westdeutschland, Ostdeutschland besucht. Einmal sind wir an der Bundesstraße 2 entlang, die geht von Garmisch bis Stettin hoch. Also so Geschichten, meistens ist es so ein geografischer Wegweiser, der uns willkürlich irgendwo hinzwingt.
Ich habe auf einer Ihrer Reisen, eben die ich im Fernsehen gesehen habe, gesehen, Sie fahren dann tatsächlich und dann sehen Sie irgendwas, was mir da spontan aufgefallen ist, es war damals ein Haus mit einer besonderen Form. Und dann halten Sie an und schellen einfach mal. Ja. Oder wenn jemand gerade im Garten arbeitet, fragen Sie ihn ganz Also sie gehen auf die Menschen zu und fragen, was Menschen fragen würden. Warum hat denn das so eine Form? Was hat es denn damit auf sich? Und die Menschen antworten ihnen.
Ja, also was ich ungern mache, irgendwie an der Haustür klingeln, so hausiererartig. Mhm. Das, wenn es mal sein muss, schon. Aber lieber, wenn ich da jetzt, lieber ist mir jemand arbeitet im Garten. Und wir versuchen uns halt so in so eine Situation reinzuschwindeln und jetzt nicht so reinzutrampeln. Mhm. Also wenn da ein Haus ist und jemand arbeitet im Garten, dann stellen wir uns auf die Straße, auf den Bürgersteig, drehen die Berge da gegenüber und irgendwann kommt der Typ dann schon daher und sagt, hey, was macht denn ihr da? Und dann sagen wir, ja, wir drehen da so die Land, was haben Sie denn für ein schönes Haus und so, was machen Sie denn so? Also wir versuchen uns da elegant ins Leben einzuschleichen und dann kommt so ein ganz natürliches Gespräch zustande. Mhm. Und dann sind die Leute auch nicht verschüchtert, weil irgend so ein Team mit Kamera und Scheinwerfern und Stativ daherkommt, sondern drei so alte Deppen, die da halt irgendwie inzwischen die da halt irgendwie rumstehen. Also ein bisschen rumfilmen. Ja, so. Dann waren sie halt auch mit.
Ich mag das, wenn Sie das so sagen, aber Sie bekommen... Was Ihnen fernliegt, zumindest habe ich den Eindruck, ist dieses Reißerische. Sie wollen in dieses Leben eintauchen, ein Stück weit mitnehmen von dem, was Sie dort sehen. Sie bekommen unwahrscheinlich viel mit. Das stelle ich mir fantastisch vor. So viele Menschen, so viele Eindrücke, so viele Sichtweisen im Laufe der Jahre. Sie machen es jetzt ja 1-2 Jahre, mitzubekommen.
Jetzt fragst du bloß nicht, was ich als alles Tolles gelernt habe.
Nee, gar nicht.
Ich weiß es nicht.
Nein, gar nicht. Ich stelle es mir einfach super klasse vor.
Nee, klar, es ist so. Es ist so. Man kriegt wahnsinnig viel mit, aber es ist nicht so, dass ich jetzt 5 Weisheiten hätte im Lauf meiner Dreharbeiten da mitbekommen. Man lernt einfach viele Leute kennen, die mit sich und der Welt im Reinen sind. Mhm. Und man kriegt von jedem ein bisschen was mit und sammelt so ein und klar prägt es. Ich wurde kürzlich mal gefragt, was jetzt meine Erkenntnisse aus diesen 30 Jahren Dreharbeiten sind. Keine Ahnung. Und ob ich ein anderer bin jetzt nach diesen Dreharbeiten, weiß ich auch nicht, weil ich bin ja der ich bin. Und man verändert sich natürlich eh, wenn man nicht völlig bekloppt ist, verändert man sich in 30 Jahren im Idealfall zum Positiven. Was jetzt diese vielen Bekanntschaften da oder meine Dreharbeiten damit zu tun haben, kann ich ja nicht sagen, weil ich bin ja jetzt hier nach 30 Jahren. Und, aber mit Sicherheit ist es so, dass man viel aufsaugt an Lebensweisheit und jetzt gar nicht von irgendwelchen Universitätsphilosophen, sondern eher vielleicht mal von einem Bauern, der auf einem Misthaufen steht und sagt, passt schon.
Sie machen noch ganz viele andere Sachen mit Ihrer Produktionsfirma, aber ist das, was Ihnen am meisten Spaß macht?
Ja, das war ja der Grund, warum ich die Produktionsfirma gegründet habe. Also ich habe damals dann den Auftrag beim Bayerischen Rundfunk gekriegt, diese ersten 4 Filme zu machen. Jetzt habe ich bislang immer mit so fest angestellten Teams gedreht. Da gibt's ganz tolle Kameraleute, ganz tolle Tonleute, das ist nur so, die haben dann alle 2 Wochen einen anderen Regisseur und jeder hat das Fernsehen neu erfunden und will jetzt den beibringen, wie es geht. Die nervt es natürlich irgendwann mal. Und ich wollte halt mit einem hochmotivierten Team drehen und habe dann meinen Freund Hans-Peter Fischer, den kenne ich schon vorher, der war Fotograf, den habe ich überredet, dass der die Kamera macht. Und dann hatten wir noch einen Freund, der war eigentlich Meteor, einen Beruf, den es nicht mehr gibt, bei der TZ, Überschriftensetzer. Dem haben wir beigebracht, wie man ein Mikrofon bedient. Und dann sind wir 3 Freunde da losgezogen. Und ich war ja auch kein richtiger Regisseur. Ich habe auch so ein bisschen eine Ahnung davon gehabt. Und dann sind wir 3 Freunde da losgezogen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollten Sie eigentlich wissen?
Ich war in Ihrer Geschichte. Ich bin.
Erzählen Sie
einfach weiter. Es ist ganz fantastisch, so wie es läuft.
Haben Sie ihn auch verloren?
Ich war in Ihrer Geschichte. Ich sah diese 3 Freunde, wie sie bewaffnet mit einer Kamera und einem Mikrofon losziehen und da das machen, was ihnen Spaß macht.
Ja.
Und das war schon so perfekt, weil das ist genau das, was es mir ging, unterm Strich. Dass sie das gemacht haben, was ihnen Spaß macht. Ja.
Und da hat man übrigens einen Fehler gemacht. Dann hatte ich in gewohnter Manier, bin ich vorher losgefahren, habe recherchiert die Geschichten und die haben wir dann gedreht, die recherchierten Geschichten. Und dann war es plötzlich genauso langweilig wie das ganze Zeug, was die anderen auch alle gedreht haben. Das war vom Allgäu unten da, und da ist von Steibes an der österreichischen Grenze bis Ulm. Und dann hatten wir eine wirklich wesentliche Entscheidung getroffen und haben gesagt, das ist alles Scheiße, was wir jetzt gedreht haben. In der Woche sind wir wieder zurückgefahren, haben das Zeug weggeschmissen und haben in der verbleibenden Woche, die uns noch übrig blieb von den beiden Wochen, das Ganze nochmal gedreht, und zwar nichts war recherchiert, und dann ist es plötzlich gut geworden. Ach. Genau. Ja, ja. Jetzt versuchen wir mal drauf zu kommen, was Sie eigentlich wissen wollten, wie ich zu der Produktionsfirma gekommen bin. Wollte ich erzählen, genau. Und ich wollte eben mit meinen drei Freunden drin und nicht mit dem festangestellten BR-Team, weil es da einfach so Vorschriften gibt, die müssen nach 11 Stunden Pause machen, und das wollten wir nicht. Und durften auch, wenn sie auf dem Tisch sind, der höher als 1 Meter ist, dann muss man Geländer drumherum bauen und so sagen. Ich habe gesagt, nein, wir gehen wie drei Cowboys, ziehen wir los. Und so habe ich dann den Auftrag gekriegt, das Ding auch selber zu produzieren. Die ersten 4 Filme, und dann ging es so los, und dann kam halt bald mal so nach einem Jahr eine andere Produktion dazu, die hieß Dings da. Das ist so ein Quiz mit Kindern, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, das haben, wo Kinder Begriffe erklären und Erwachsene raten. Das haben wir dann 14 Jahre lang gemacht, und das war so eine schöne Sache, das hat uns einfach die Miete bezahlt und unsere Spinnereien, die man halt so macht, finanziert. Und ich konnte eigentlich immer so über die 32 Jahre da immer meine paar 3, 4, 5, 6 Filme im Jahr machen. Und nebenher ist halt dann so eine Firma entstanden. Inzwischen sind es 30 Leute, die hier arbeiten. Und wir machen so allerhand Zeuge, also viel Kinderprogramm. Willi will's wissen, Checker, Tobi Checker, Can, und dann die Landfrauenküche oder Lecker aufs Land heißt. Das ist so eine Geschichte, wo so Bäuerinnen sich gegenseitig bekochen und besuchen. Und manchmal auch so wichtige, dicke Dokumentarfilme mit Dominik Graf und Doris Dörri. Also wie gesagt, wir sind gemischt Warenladen.
Und immer noch die drei Cowboys, die gelegentlich die Kamera, das Mikrofon und den Bus schnappen und durch Deutschland fahren und Menschen treffen.
Immer noch der Stefan und der Fischer, der hat keinen Vornamen. Der heißt Fischer immer schon. Und das Lustige ist, wir planen jetzt gerade so einen Dreh in Kalifornien. Wir machen nächstes Jahr was über Bayern, die ihr Glück im Ausland suchen. Mhm. Und eigentlich ist die Idee zu der Senderei schon weit vorher entstanden, nämlich als ich mal mit dem Fischer 5 Wochen in Kalifornien und Nevada unterwegs war. Da hat uns eine Frau gemeinsam verlassen. Und dann sind wir zwei auf Männerurlaub unterwegs gewesen mit einem sehr schönen alten Straßenkreuzer, haben da immer aus dem Auto fotografiert, und dann dachte man, ja, wenn man jetzt eine Kamera hätte und das alles so drehen würde und ab und zu mal stehen bleiben würde, dann hätten wir doch eigentlich einen schönen Film, den man dann auch herzeigen könnte. Jetzt hat man damals die Fotos hergezeigt, einen Dia-Abend, wie man es damals so gemacht hat, Geschichten dazu erzählt und sagte, eigentlich wäre das doch eine schöne Sache, da einen Film. Und so, eigentlich ist da die Idee entstanden, und jetzt nach 35 Jahren fahren wir wieder nach Kalifornien dahin. Wir werden uns wieder einen schönen Straßenkreuzer mieten.
Ich finde Ihre Geschichte faszinierend und schön, und sie lädt zum Träumen ein. Sie haben vorhin gesagt, wenn heute einer kommt und sagt, er würde das machen wollen, braucht er die Ausbildung, er braucht ein Volontariat, er braucht was auch immer. Finden Sie das schade?
Ja klar, die ganzen jungen Leute, die jetzt anfangen, das ist ein zähes Getue, bis da irgendwas mal in die Gänge kommt. Und tatsächlich, jetzt gibt es halt auch wenig wirklich gute Sendeplätze. Also so einzelne Dokumentationen gibt es ja fast nicht mehr. Es gibt, also was ich da mache, das ist schon eine Seltenheit. Mhm. Es gibt halt immer so Formatfernsehen, also so Reihen, wo man sich dann halt irgendwie reinwirken muss mit einer Geschichte. Also die Zeiten, wo man damals so vor 30, 35 Jahren oder auch noch vor 20 Jahren zum Redakteur gegangen ist, der sagt, du hast eine super Idee, lass uns das machen. Da sagt man, naja, okay, machen wir es. Schauen wir mal, wo wir es unterbringen. Das gibt es nicht mehr heutzutage. Jetzt kann man bloß schauen, was ist für ein Sendeplatz. Der heißt dann Lebenslinien oder 37 Grad. Und dann hat man eine Geschichte, dann muss man die halt irgendwie da reinwirken. Und wenn die da nicht reinpassen, dann kann man es gleich schon vergessen.
Schade.
Ja.
Umso schöner, dass es Sie noch gibt und Ihr Team und Sie das noch machen und ich Sie entdeckt habe, einen Filmemacher, der seinen Traum lebt, sein Glück gefunden hat und ein ganz, ganz tolles Format produziert und mich persönlich auch inspiriert hat, da dran zu bleiben bei dem, was ich mache. Da einfach den Leuten zuzuhören, die rechts und links an der Straße stehen und die zu befragen. Zum Thema Befragen kommen jetzt von mir für Sie meine Glückfinder-Fragen, die ich für Sie vorbereitet habe.
Um Gottes Willen.
Ja, die einzigen Fragen, die ich ablese sozusagen.
Okay.
Zum Ersten, was bedeutet glücklich sein für Sie?
Glücklich sein. Ich würde es mit Zufriedenheit übersetzen. Haben wir mal so ein Tiroler Krippenfigurenschnitzer gesagt, nicht Glück macht zufrieden, sondern Zufriedenheit macht glücklich. Also wenn man mit den Dingen, die man hat, zufrieden ist und nicht immer nach etwas giert, nach dem größeren Auto, nach der schöneren Frau, mit der muss man sich dann auch bloß rumstreiten und nicht nach dem teureren Essen oder was. Und solange man ein Dach über dem Kopf hat und frische Luft und ihm keiner an die Kehle will, dann hat man es ja eh gut. Also wir haben es ja sehr gut, wir nehmen es bloß nicht wahr.
Das stimmt, ja. Was würden Sie sagen, wer ist für Ihr Glück verantwortlich?
Ich.
Dachte ich, ist kurz und knackig. Spielen Sie Lotto?
Ich habe früher schon mal Lotto gespielt und ich habe mal 1.000 Euro gewonnen.
Wow.
Ja, cool, oder?
Glücksbild.
Spiel 77, aber das ist ein anderes Glück. Es gibt das eine Glück, das ist das Lotto oder sagen wir mal, der Blumentopf fällt irgendwie vom vierten Stock runter und landet neben dir. Hm. Das ist das eine Glück. Und das andere Glück ist, dass man wahrnimmt, dass man auf einem wunderbaren Planeten wohnt und es eigentlich sehr gut hat.
Macht Geld glücklich?
In einer gewissen Weise schon, ja. Ja, also sagen wir mal, kein Geld macht unglücklich. Hm. Wenn man so nichts zum Spachteln hat und sich keine neue Hose, gut, neue Hose ist vielleicht nicht so wichtig und die Freundin auch nicht mal auf ein Gläschen Wein einladen kann, kann es irgendwie unangenehm, bis zu einem gewissen Maß, glaube ich, macht Geld glücklich. Dann, wenn man genug hat, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und vielleicht sich so ein bisschen Luxus zu leisten, also mal eine Flasche Wein oder mal ein besseres Abendessen, dann hört es auf. Hm. Weil wir 10 Flaschen Wein machen jetzt auch nicht glücklicher als eine. Hm. Oder das größere Auto oder der Urlaub, wo man noch weiter wegfliegt, das macht nicht glücklicher.
Hm. Das stimmt. Würden Sie bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Alles passt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Gibt es noch von Ihrer Seite Empfehlungen für Bücher? Genau, das frage ich auch immer, ob es irgendein Buch gibt, wo Sie sagen, das könnte der ein oder andere Hörer vielleicht mal lesen. Das macht glücklich, bringt Glück oder vertreibt einfach kurzlebig die Zeit.
Ich empfehle mal keine Glücksbücher, weil da gibt es schon so viele und in jedem steht irgendwie so ziemlich das Gleiche drin. Ich würde mal sagen, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg,
jawohl.
Die wesentliche Weisheit darin ist, er sagt, es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt.
Das stimmt.
Das hat er nach 100 Jahren entdeckt. Und dann noch ein sehr schönes Buch, das habe ich vor vielen Jahren schon gelesen. Ein Bär will nach oben.
Ein Bär will nach
oben. Von einem Schriftsteller, der heißt Kotzwinkel. Der Vorname fällt mir jetzt nicht ein. Der hat auch das Buch für IT geschrieben. Mhm. Und es ist ein sehr lustiges Buch von einem Bären, der sich ein Manuskript schnappt von einem Schriftsteller und sich in die New Yorker Literaturszene einschleicht. Als Bär kauft sich einen Anzug. Und es ist eine sehr amüsante Urlaubslektüre.
Ich werde beide Bücher auch bei Ihrem Interview auf der Internetseite verlinken, sodass die Leute die Bücher kaufen können. Für Ihre Glückfinder- bzw. Glücksratgeber-Bücher habe ich Ihnen ein Buch mitgebracht, mein erstes Buch über das erste Jahr Glückfinder. Vielleicht gefällt es Ihnen, ist auch nur kurzfristige Lektüre. Und ich sage ganz herzlichen Dank. Ich verlinke auf Ihre Seite, auf die Produktionsfirma Megahertz, auf Ihren Namen, wer sich über Sie erkundigen will oder ganz viele Ihrer tollen Reportagen sehen möchte, kann das über die Homepage von mir machen.
Ich habe auch eine Facebook-Seite übrigens.
Ah,
ja, ich bin total modern, ja.
Wow.
Franz Xaver Gernstl heißt die.
Also, ihr Lieben, Xaver Gernstl wird verlinkt als Facebook-Seite. Schaut vorbei, es lohnt sich. Und ich freue mich auf den Film, die drei alten Cowboys in Kalifornien.
Genau.
Da freue ich mich sehr drauf und ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview.
Danke für den Besuch.
Und wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche und schönen Herbst.
Wünsche ich auch.
Alles klar, vielen Dank, Wiederschauen, tschüss.
Servus.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.